Entscheidungen schaden immer auch. Leben schadet der Gesundheit. Wir leben einfach in einer komplexen Welt. Ja. Ich glaube, darüber kann man sich noch relativ schnell einigen. Die sind ja immer dadurch gekennzeichnet, dass es mehr als eine richtige Lösung gibt. Ja. Wenn es nur eine richtige Lösung gibt, sind die Verhältnisse nur kompliziert. Wenn man halt in komplexen Verhältnissen auf die eine richtige Lösung setzt, dann schränkt man viele Alternativen und Entscheidungsräume ein. Dann droht man halt Verhältnisse zu schaffen, wo ich das, was ich gerne wählen würde, erst gar nicht auf den Schirm kriege. Also die Welt ist ja schwierig genug. Ja, also sie hält für jeden Menschen genügend Schmerzliches, Enttäuschendes, Überforderndes, Trauriges bereit. Und in einer Welt, die eh herausfordernd genug ist, finde ich, ist es einfach eine Frage von Klugheit, nicht zusätzlich es sich und anderen schwerer zu machen, als es sein muss.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathie-Schenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Klaus zu. Ihm ist es wichtig, möglichst genau und präzise zu denken. Er möchte Menschen anregen, sich nicht mit dem Einfachen zufrieden zu geben. Je mehr Menschen sich mit einer einfachen Meinung und dieser Perspektive identifizieren und diese ausschließlich für wahr halten, desto mehr hat man sich entschieden, Unglück in die Welt zu tragen. Gegensätzliche Positionen sind nicht das Problem. Die Frage ist, hat man Kriterien, um zu wissen, dass es jetzt eine Entscheidung zwischen Alternativen braucht? Die Hauptmittel der Steuerung solcher sozialen Prozesse sind in die Krise gekommen. Einigung und Wahrheit. Komplexe Verhältnisse brauchen andere Fähigkeiten. Es braucht Unsicherheitstoleranz, Handeln im Vorläufigen, sicher werden im Umgang mit Unsicherheit. Es geht darum, Unsicherheit als Bestandteil des Lebens zu sehen, statt als Problem. Menschen, die differenziert denken, haben dabei einen seelischen Wettbewerbsnachteil, weil sie bewusster entscheiden, wo man etwas Schlechtes tut, statt ausschließlich Gutes zu wollen. Etwas zu tun, um etwas Spezifisches zu erreichen, ist ein Weg, sich unglücklich zu machen. Es geht darum, den Lebensgenuss aus dem zu ziehen, was ich erlebe, anstatt was ich erreiche. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen heute zum Podcast Empathie Schenker, Klaus. Und wie immer am Anfang auch an dich meine Frage, womit bist du da? Was ist dein Thema, das dich bewegt, was dir wichtig ist, mit dem du einmal gehört werden möchtest?
Ja, ich muss schmunzeln, weil die Betonung so schön auf dem Einmal gerade lag in deiner Stimme.
Ja.
Ich bin ja ein Mensch, der nicht unbedingt irgendwie primär eine Mission hat oder so einen Ehrgeiz, jetzt gehört werden zu wollen. Meine Motivation ist eher so intrinsisch. Ich möchte Dinge oder Zusammenhänge verstehen oder von mir aus dann sekundär auch erklären können. Ja, das brauche ich schon deshalb, weil ich ja lange Zeit in meinem Leben oder noch einfach Ausbilder war für ganz unterschiedliche Themen. Und von daher, wenn ich es jetzt aber mal ernst nehme, deine Frage, und das inhaltlich irgendwie mir überlege, sozusagen was von dem, was ich jetzt in die Welt trage oder ist mir denn wichtig, dass Gehör findet, dann glaube ich, ist schon einer der wichtigsten Punkte dabei, dass ich gern Menschen anregen möchte, nenne ich es jetzt mal so, sich nicht mit einfachen, trivialen, vorschnellen Ideen, Lösungen, Rezepten, Methoden, Tools, Ziele, Purpose und was weiß ich, was alles zufrieden zu geben. Also gewissermaßen ein Denken jenseits einfacher Kontexte oder jedenfalls jenseits von Schwarz-Weiß, also eher im Sinn von hochdifferenziert und viele Dimensionen dabei zu berücksichtigen. Genau, das ist es jetzt eigentlich, was ich mir von dem Film, was man jetzt dazu sagen könnte, vielleicht aussuchen würde.
Okay, also ich höre, wenn ich dir zuhöre, dass es viele Dinge gibt, die dich bewegen, und das, was du dir jetzt gerade rausgesucht hast, ist, dass Menschen dazu anzuregen und zu inspirieren, sich nicht mit einfachen Antworten in komplizierten Kontexten zufrieden zu geben. Und warum ist dir das wichtig? Woher kommt das? Du sagst, es ist eine intrinsische Motivation, die dabei ist.
Eine gute Frage. Also warum ist mir das wichtig? Ich glaube, einfach weil ich bin jetzt 40 Jahre in der Beratung in unterschiedlichen Formaten als Psychotherapeut, als Teamentwickler, als Organisationsberater, als Konflikt- und Eheberater und so. Und weil je mehr sich halt Menschen mit einer einfachen Meinung identifizieren oder mit ihrer Perspektive und diese jetzt sage ich mal, ausschließlich für Wahrheiten, desto mehr hat man sich entschieden, Unglück in die Welt zu tragen. Ja, das ist relativ einfach. Und zwar im Wesentlichen erstmal in sich selbst. Ja. Weil je mehr ich mit meiner Meinung identifiziert bin, desto unangenehmer wird es für mich innerlich, wenn jemand meiner Meinung widerspricht. Weil dann widerspricht er ja nicht meiner Meinung, sondern er
Agiert.
widerspricht mir. Ja. Also nicht meine Meinung ist gegebenenfalls unzulänglich, falsch, sondern ich bin unzulänglich, falsch. Und dann tue ich mir erstmal selber einen Bärendienst. Ja, da muss man noch gar nicht weiter denken. Das ist also eine sehr einfache Möglichkeit, unangenehme Gefühle zu erwirtschaften.
Also du möchtest den Menschen anbieten, sich bewusst zu werden, dass einfache Antworten in komplizierten Kontexten wie eine eigene Meinung, insbesondere dann, wenn ich mich als Person mit dieser Meinung identifiziere, dass wenn mir jemand widerspricht, er mir widerspricht, uns unglücklich machen. Und wenn ich mir klar mache, dass meine Meinung und meine Persönlichkeit zwei verschiedene Dinge sind und ich darüber auch in den Dialog gehen kann, wir eher ich nehme mal das Gegenteil von unglücklich, ins Glück gehen können oder andere Optionen haben, die uns andere Räume aufmachen.
Ja, genau. Also mit dem Glück, da wäre ich vorsichtig, weil nicht automatisch Glück entsteht, wenn man Unglück vermeidet. Aber wenn man jetzt mal nichts tut, was selbstdestruktiv ist, dann hat man mal in jedem Fall schon was gewonnen. Ja,
Okay, also der erste Schritt ist nicht den Schritt in den
sage ich es
Mangel.
mal. Genau. Also das ist es jetzt jedenfalls auf dieser psychologischen Ebene. Ja. Also das hat natürlich einen inhaltlichen, einen sachlichen Aspekt auch, weil wenn ich in komplexe Verhältnisse, und wir leben einfach in einer komplexen Welt. Ja. Ich glaube, darüber kann man sich noch relativ schnell einigen. Die sind ja immer dadurch gekennzeichnet, dass es mehr als eine richtige Lösung gibt. Ja. Wenn es nur eine richtige Lösung gibt, sind die Verhältnisse nur kompliziert. Ja, eine komplizierte Gleichung, ich kann mich da noch dran erinnern, oder eine Rechenaufgabe, kommt halt am Ende genauso irgendwie ein eindeutiges, klares Ergebnis raus. Das als Schüler wusste man dann, wenn man also bei 4,17 landet, dann hat man wahrscheinlich einen Rechenfehler gemacht. Ja, weil in der Regel ein 4 rauskam oder irgendwie so. Aber es ist nur kompliziert. Ja. Während wenn etwas komplex ist, dann gibt es immer mehr als eine richtige Lösung. Und wenn man halt in komplexen Verhältnissen auf die eine richtige Lösung setzt, dann schränkt man viele Alternativen und Entscheidungsräume ein. Und wenn man erstmal gar nicht weiß, worüber man eigentlich wählen könnte, ne? Also weil alles richtig ist, irgendwie. Und alles gleichzeitig auch ein Stück falsch oder problematisch oder neue Probleme aufwirft oder Schäden erzeugt, Kollateralschäden und so, dann droht man halt Verhältnisse zu schaffen, wo ich das, was ich gerne wählen würde, erst gar nicht auf den Schirm kriege. Das ist gewissermaßen das Hauptproblem auf der inhaltlichen Ebene, wenn man unterkomplex denkt und fühlt.
Also im Grunde geht es dir darum, aufmerksam zu machen, dass wir, wenn wir uns es bewusst machen und uns von einer Meinung lösen können, dass wir eigentlich den Luxus der Wahlfreiheit haben.
Genau.
Und dann habe ich von dir gehört, dass deine Beobachtung zu scheinen sei, dass wenn wir uns auf eine Wahl fokussieren, identifizieren mit dieser, dass wir dann destruktive Situationen schaffen, weil wir uns halt in einer komplexen Welt kompliziert verhalten oder denken, dass es gibt eine einfache Lösung. Und ich nehme an, dass es da, weil du sagtest vorhin, intrinsische Motivation, auch ein Motiv für dich gibt, dass dir es wichtig ist, dort einen Beitrag zu leisten und Bewusstsein zu schaffen. Kann das sein?
Ja, das weiß ich gar nicht, ob das über das hinausgeht, was ich gerade schon versucht habe zu formulieren. Also ich denke einfach, ja, ich lebe gern in einer Welt, wo, also die Welt ist ja, sage ich es mal so, ein bisschen salopp gesprochen, schwierig genug. Ja, also sie hält für jeden Menschen genügend Schmerzliches, Enttäuschendes, Überforderndes, Trauriges bereit. Da muss man sich in der Regel jetzt nicht aktiv drum kümmern, dass einem sowas widerfährt, sondern das kommt und vielleicht auch Jahrzehnte nicht, aber spätestens mit dem Sterben, wenn einem nicht gerade unmittelbar der Ziegelstein auf den Kopf fällt, ist das also nicht so angenehm. Und in einer Welt, die eh herausfordernd genug ist, finde ich, ist es einfach eine Frage von Klugheit, nicht zusätzlich es sich und anderen schwerer zu machen, als es sein muss. Genau.
Ja, verstehe. Ich muss gerade schmunzeln, weil ich eine Resonanz habe und merke, wie so ein Bild in mir aufkommt nach dem Motto, wenn ich dieses Klugheit, also wenn ich dann aus meiner Beobachtung die politischen Diskussionen sehe, dann würde ich zu dem Schluss kommen, das sieht gar nicht, hört sich nicht klug an, ja, was da passiert.
Naja, nicht zwangsläufig. Es kann durchaus Sinn machen. Also unser ganzes politisches System, das Demokratische, setzt ja darauf, dass sich erstmal unterschiedliche Alternativen bilden können und die in irgendeiner Art und Weise unter Kompromisszwang gesetzt werden. Ja? Das Problem ist an der Stelle vielfältig, weil erstens ist nicht immer der Kompromiss die Lösung, die man wählen sollte. Ja? So. Das ist nicht zwangsläufig ein Wettbewerbsvorteil gegenüber Systemen, wo man per Ordre de Mufti oder entscheiden kann oder durchregieren kann oder irgendwie sowas. Und zum anderen ist es auch erstmal nicht per se ein Problem, eine polarisierte, entgegensätzliche Position zu haben. Die Frage ist mehr, hat man Kriterien dafür, dass man weiß, aha, jetzt ist wichtig, gewissermaßen eine Entscheidung zwischen zwei guten Alternativen zu fällen, wissend, dass man, wenn man sich A durchsetzt, man die Vorteile vergeigt, die B gehabt hätte und die Nachteile sich einkauft, die durch B vermieden worden wären. So. Oder geht es darum, tatsächlich sowas wie ein Kompromiss? Oder geht es darum, irgendwie nochmal ganz andere Alternativen zu finden? Und dann ist alles, was mit... Also wir leben hier in einer Welt, die sozusagen, wo die beiden Hauptmittel der Steuerung in die Krise gekommen sind. Das eine Mittel, darüber reden wir gerade, ist gewissermaßen Einigung, also sozialer Konsens, Kompromiss, Verständigung, also Habermas würden wir jetzt als Philosoph da oder heranziehen. Ja. Und also die Vernunft liegt in der kommunikativen Einigung.
Ja.
Und da stellt man halt fest, das überfordert mittlerweile nicht nur den Normalbürger, sondern selbst die Wissenschaftler. Also wenn du hast in unserem kleinen Vorgespräch nochmal an die Corona-Zeiten erinnert. Ja, selbst die Virologen sind sich ja fast an den Kragen gegangen in der wissenschaftlichen Beurteilung einer Situation. Und also von daher ist gewissermaßen das mit der Einigung schwierig und das andere Mittel, um die Gesellschaft zu steuern oder Unternehmen oder so, ist Wahrheit. Also man einigt sich auf das, was wahr ist. Oder man erforscht das, was wahr ist. Und mittlerweile hat halt jeder seinen eigenen Wissenschaftler, und auf den er sich den er entweder mit einem Gutachten beauftragt oder auf den er hört, je nach der Ressourcenmöglichkeiten.
Ja.
Und damit ist die ganze westliche Welt in der Krise, weil eben diese beiden Stilmittel nicht mehr gut funktionieren.
Also die quasi und die Säulen auch der gesellschaftlichen Gemeinschaft waren, meinst du, als
Naja, wenn es sozusagen Einigen zu lange dauert und Wahrheit zu unsicher ist, ne?
Ja.
Also wie kommen wir dann zu einer Entscheidung? Ne?
Ja.
Und wenn man dann noch komplexe Verhältnisse hat, dann braucht es einfach andere Fähigkeiten als im Mittelalter, wo es einen Papst gab, der gesagt hat, was war es.
Ja.
Und der Rest der Menschheit, sofern er katholisch war, sich an diese Wahrheit versucht hat zu halten, mit mehr oder weniger Erfolg.
Ja.
Aber die Wahrheit war nicht wirklich in Frage gestellt. Aber solche Wahrheiten gibt es ja heute nicht mehr.
Ja. Ich hatte gerade das Wort spannend im Kopf, weil ich mich dann einfach gefragt habe, okay, wo wird es dann jetzt hingehen, wenn wir in der Krise sind, dass die Mechanismen nicht mehr funktionieren und sich das neu organisiert. Genau.
Naja, ich denke, dass es viel drum gehen wird. Also drum, wir sind ja immer noch bei dem Punkt, was ist jetzt mein Motiv sozusagen für dieses differenzierte Denken oder Handeln. So, und eine Form der Differenzierung, die halt bislang wenig genutzt wird, oder ausbaufähig ist jedenfalls, ist, also Wahrheit ist inhaltlich und Einigung ist sozial. Also dann sind wir, wenn man jetzt die soziologischen Sinndimensionen nimmt, bei der Zeit angelangt, die dann fehlt. Ja. Und von daher ist es jetzt auch nicht unbedingt ein Zufall, dass das alles, was jetzt unter dem Thema Agile in den letzten Jahren in den Unternehmen und in der Beraterbranche so Karriere gemacht hat, weil dort werden halt Zeitressourcen ausgenutzt, ja, weil wenn ich weiß, wir einigen uns drauf, das, was wir heute absprechen, können wir nächste Woche nochmal überprüfen, ob die Richtung, in die uns das gebracht hat, passend ist, dann sage ich schneller und leichter mal zu etwas Ja, wenn es veränderbar ist, wenn es nicht in Stein gemeißelt ist. Ja, unter Juristen gibt es ja noch den alten Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Ja, also da hat man sich immer um das Protokollamt gestritten, weil der es aufschreiben konnte, hat es sozusagen für die Ewigkeit oder für den Vertrag dann irgendwie festgehalten.
Ja.
Ja, so. Und das, und wenn die Zeiten volatil, komplex und so weiter sind, braucht es halt viel mehr Unsicherheitstoleranz, also Handeln im Vorläufigen, nenne ich es jetzt mal so.
Ja.
Und dann werden die Konflikte weniger scharf, dann werden die Suchbewegungen sorgfältiger und dann ist die Identifikation mit dem vermeintlichen Richtigen nicht so attraktiv, weil wenn ich heute mich mit was identifiziere und wissen kann, dass es nächste Woche vielleicht schon als falsch oder teilfalsch dasteht, dann wäre ich ein bisschen vorsichtiger mit dem, wozu ich sage, das ist das allein glückselig machen.
Ja, genau. Ah, okay. Also dich bewegt das Thema, weil du merkst, dass es, nehme ich an, dass es halt diese volatilen, unsicheren, komplexen Situationen gibt. Also ich würde ja fast vermuten, für verschiedene Zeitalter war es für die Menschen immer wieder ähnlich, weil es immer herausfordernd war, aber die Dynamik hat sich wahrscheinlich verändert durch Technologie und so weiter, dass das, wie du sagtest, diesen einen Papst, der sagt, das ist die Wahrheit, nicht mehr so gibt. Das hat sich quasi aufgelöst und die Menschen jetzt diese Fähigkeit brauchen, mit dieser Unsicherheit umzugehen, mit dieser Dynamik umzugehen und sie eigentlich aus warum auch immer einfache Lösungen suchen, weil es Sicherheit und Orientierung gibt und mittlerweile ändert sich alles sehr schnell und dynamisch, dass es eigentlich gar nicht so möglich ist und man sich damit schwer tut. Und deswegen fällt es uns auch in der Einigung schwer.
Ja, viele versuchen halt von einer alten Sicherheit, die irgendwie verloren gegangen ist, in eine neue Sicherheit zu kommen. Ja. Also sozusagen man versucht von wie bei so Platten, so von einer im Dreck irgendwie, so Trittplatten, also von einer sauberen Platte zur nächsten zu gehen, ja, so ungefähr, um sich vorwärts zu bewegen. Und das ist natürlich eine ganz andere Idee von dem, um was es geht. Also wenn man davon ausgeht, dass es Sicherheiten in der Form überhaupt nicht mehr so gibt, sondern dass es eher wichtig wird, sicher zu werden im Umgang mit Unsicherheit.
Genau.
Ja, das, und nicht versuchen, sicher zu werden. Ja, das ist, weil die, eines der wenigen Sachen, glaube ich, die ich denke ich, wahr sind, auf die man sich einigen kann, ist, dass die Welt unsicher ist. Ja. Und Pläne in der Regel, also wie sagt, ich weiß gar nicht, wem das zugeschrieben wird, so dieser Spruch, so life is what happens while you make other plans. Ja, ich glaube, John Lennon oder so war das.
Ja, es gibt auch so einen Spruch wie von einer Liedermacherin, die hat in ihrem Textzeilen, ich weiß den Namen nicht mehr von ihr, sie hat gesagt, die Menschen haben Pläne gemacht und die Götter haben sie ausgelacht.
Ja, genau, so in die Richtung. Ja, das ist auch schön. Und diese Fähigkeit, mit Unsicherheit umzugehen.
Ja, genau. Ja.
Und die nicht als Problem, sondern als Bestandteil des Lebens oder als ein anderes Wort von Leben. Ja. Wir versuchen ja bei allem uns immer irgendwie mit Sicherheit zu versorgen. Ja. Ja, sozusagen als Eheversprechen, ich bleibe bei dir in guten und in schlechten Tagen und so weiter und so fort. Na ja gut, und über die Hälfte der Ehen lachen die Götter über diesen Plan. Ja. Und sich aber halt auf eine Beziehung auch langfristig einzulassen, wo man eben weiß, man kann weder sich selber noch den anderen hinreichend kontrollieren, um auszuschließen, dass Ereignisse auftreten, wo das Versprechen, das ich heute abgebe, plötzlich in einem anderen Licht erscheint.
Ja, ja.
So, also eine meiner Horrorvorstellungen für mein Leben ist ja, ich wäre mit 50 da gewesen, wo ich mich 20 hin wollte. Ja. So, ja, also das ist mit Plänen, die können ja sehr vertrackt sein. Ja.
Ja, ja.
Und dafür, also ich glaube, ich habe einfach ein Interesse in Summe, also rein erstmal ganz nur für mich, dass mein Leben eben nicht anstrengender, mühsamer ist, als es sein müsste. Und dafür würde es mir persönlich einfach helfen, jetzt mache ich es mal ein bisschen anders, wenn die Leute nicht so verbissen wären.
Ja. Ah, okay, wenn man es quasi also, mehr Leichtigkeit
ich
nimmt.
Ich habe jetzt jüngst so eine Situation in der Eheberatung, ja, also wo die beiden, also der Mann und die Frau mit einem Ehrgeiz recht haben wollten, wie es jetzt nun eigentlich sei und so, dass jedes Mittel recht war, um diesen Ehrgeiz zu bedienen. Also so schnell konnte ich mich gar nicht irgendwie dazwischen hechten, wie da die Kugeln geflogen sind.
Ja.
Und dann wird es halt in Situationen, wo die eh schon schwer genug sind, weil man irgendwie die Gefühle nicht mehr so leicht in sich mobilisieren kann, die einen mal zusammengebracht haben, dann darauf aufsetzen, sozusagen sich so mit seiner Empörung oder seiner Verzweiflung zu identifizieren, das hilft halt nicht.
Ja, das, was du beschreibst, ist ja eine sehr herausfordernde Angelegenheit, wenn ich selber dieses Bewusstsein noch nicht habe, dass ich die Kugeln hin und her schieße quasi und gar nicht kapiere, dass es gerade destruktiv für mich ist, auf meiner Meinung zu beharren und quasi die Verbindung, die uns mal und die Gefühle, die uns mal verbunden haben, gar keinen Raum mehr bekommen. Da habe ich jetzt tatsächlich mal eine Frage, bevor ich dann da komme, warum noch eine andere Frage zu stellen, aber ich erlebe das, weil ich mache das ja in Organisationsbegleitung, wo ich am liebsten auch in Teamdynamik reingehe, wenn die sich halt verhakt haben. Und wie gehst du damit um und was ist die Herausforderung für dich? Also für mich ist es teilweise gut ist es, wenn ich es halten kann, aber es wird auch manchmal ein Aushalten, wenn ich merke, die haben es absolut nicht im Bewusstsein. Ich kann jetzt Impulse geben. Ich weiß, es ist eine Entwicklung, wird sich nicht so schnell verändern. Vielleicht gibt es einen transformationalen Impuls, dass es einen Aha-Moment gibt. Für mich ist dieses Spannungsverhältnis, ne? Wenn ich das für mich bewusst kriege, was da abgeht, und meistens ist es ja für die Außenstehenden immer einfacher, wenn die beobachten können, als für die Betroffenen. Du siehst das, die Dynamik, deswegen kommen sie auch wahrscheinlich zu dir als Experten dann dafür. Und die merken es nicht. Also dieses Spannungsfeld, weil es ist ja wirklich Bewusstsein. Es ist ja nicht, dass ich das jetzt lerne, sondern die nehmen es ja in dem Moment nicht wahr.
Ja, aber das ist genau das Stichwort, um das es eigentlich geht, das du jetzt benutzt, ja. Menschen verhalten sich halt in der Regel, sage ich mal, ganz vernünftig und logisch innerhalb von ihrem Wahrnehmungsfeld. Ja.
Genau.
So, also das heißt, dass wann immer man mit sich selber oder anderen Menschen oder anderen Gruppen oder sowas Schwierigkeiten hat, liegt dem in der Regel ein Wahrnehmungsdefizit zugrunde. Ja, und jetzt bleibe ich erstmal nochmal bei meinem Beispiel mit dem Kugeln hin und her flitzen und so. Ja, also in dem Moment, wo ich nicht wahrnehme, wie, dass ich mir selber schade, wenn ich das tue und auch nicht mehr wahrnehme, dass ich beim anderen die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass er sich so benimmt, dass ich besonders schlecht damit zurechtkomme, habe ich keinen Grund, das ungünstige Verhalten, das mir jetzt als Beobachter dieser Szenerie unmittelbar auffällt, zu unterbrechen. Ja, auch genauso wie wenn ich nicht merke, dass ich mit meinem Ärger eigentlich meine Enttäuschung oder meine Trauer oder bearbeite und so weiter. Darum ist für mich in der Arbeit eigentlich immer das Wichtigste zu schauen, kann ich irgendetwas tun, dass die Menschen ihre Wahrnehmungsdefizite verkleinern. Also irgendwo hinschauen, hindenken, was sie bislang glauben, gefahrlos übersehen zu können. Und wenn das halt so ist, so aufgeladen, was wir jetzt beide, glaube ich, vor Augen haben, sozusagen solche Situationen, wo die Menschen dann so in Fahrt sind, nenne ich es mal so. Dann ist schon wichtig, das mit allem, was dann die Rollenmacht hergibt, das zu unterbinden. Ja, also, und das mache ich als Konfliktmoderator jetzt nicht ganz regelmäßig, aber schon immer wieder, dass ich sage, also passen darf. Sie können jetzt so weiterreden, das steht Ihnen vollkommen frei, aber dann stehe ich auf und gehe. Also in meiner Anwesenheit können Sie jetzt entweder schweigen und in und mit dem Schweigen dann versuchen, Alternativen zu dem, was jetzt passiert, zu finden, weil es ist ja ganz offensichtlich, dass wenn Sie das so weitermachen wie jetzt, dann passiert einfach die nächsten 2 Stunden nichts Neues. Und da ist mir eigentlich meine Lebenszeit zu schade, jetzt 2 Stunden in einer Endlosschleife immer wieder denselben Clip mir anzuschauen, um es jetzt mal in so einem Bild zu fassen. Und die Fälle, wo die Leute dann gesagt haben, okay, Herr Eidenschink, dann gehen Sie und wir wollen hier weitermachen, die gab es eigentlich nie. Ja, also,
Erzeugt
aber
eher
es ist halt,
Betroffenheit wahrscheinlich.
wenn starke Gefühle und Emotionen, jeder kennt es ja von sich auch, aktiviert sind, dann braucht es halt auch eine relativ starke Intervention auf Seiten des Beraters, um dem irgendwie Paroli zu bieten.
Genau, also die Rückkopplung, danke, die hilft mir schon mal, weil das ist genau derselbe Gedanke, den ich auch habe, ne? Ich sehe das als Außenstehender und dann ist mir die Zeit eigentlich auch zu schade und dann halt einfach das auch anzusprechen. Und ja, wenn das mit Energie dort unterwegs ist, brauchst du natürlich als Intervention auch die Energie, um überhaupt wahrgenommen zu werden und den Raum zu bekommen, ne? In dem Moment, denke ich.
Absolut, absolut, klar.
Und dann habe ich gedacht, ich kann dir folgen, wenn du sagst, die Menschen sind in ihrer Wahrheit unterwegs. Ich habe letztens ein Interview gehört mit Orban aus Ungarn und dann habe ich mir das angehört bis zum Ende, weil ich einfach mal neugierig war, wie denkt er denn und wie sieht er die Welt? Und habe am Ende gedacht, aus seiner Wahrnehmungs- oder Realitätskonstruktion total plausibel und nachvollziehbar, sogar fast attraktiv und sein Handeln total schlüssig. Und dann und gleichzeitig merke ich, habe ich diesen Widerstand gehabt, ja, ist alles schlüssig, aber im Endeffekt führt es denn dazu, was für in Summe für uns destruktiv ist, ja, wo ich merke, ja, wie kommt man. Ja, das ist so das Thema, was mich halt dann bewegt. However, die Frage, die bei mir.
Naja, vielleicht nicht, however, weil ich glaube, dass manchmal ich sage jetzt mal, der Überlebensvorteil oder die Attraktivität solcher Sicherheiten, die der Orban und andere ja da auch versprechen, ja, es ist ein klares Weltbild, auch damit zusammenhängt, dass sie etwas implizit oder manchmal auch sehr bewusst tun, ja, was für jede Haltung, für jede Entscheidung gültig ist. Nämlich, dass er sagt, okay, jetzt mache ich es mal ein bisschen auf dieser nationalistischen Ebene. Also der sagt heute, halt, was für Ungarn gut ist, ist gut. Fertig. Ja? Und er nimmt in Kauf, dass das, was für Ungarn gut ist, für Italien oder Albanien oder Deutschland oder wem auch immer, schlecht sein könnte. Ja? Und weil das aber sozusagen nicht als in seinem Bezugsrahmen als Problem auftaucht, kann er Entscheidungen treffen, die dann wirklich Entscheidungen sind und auch zu was führen.
Genau.
Weil er weiß, ich kann letztlich nichts entscheiden, ohne irgendjemand auf der Welt unglücklich zu machen.
Ja.
Ich kann nicht so entscheiden, dass alle Gewinner sind und jeder froh ist, also allen wohl und niemand wehe. Ja. Das kann man philosophisch, entscheidungstheoretisch, könnte ich jetzt einen langen Vortrag drüber halten, kann man das begründen. Entscheidungen schaden immer auch. Leben schadet der Gesundheit. Menschen, die halt eher jetzt komplexer denken und differenzierter oder sowas für das, was ich eben geworben habe, brauchen dann, wenn sie zu Entscheidungen kommen wollen, eigentlich eine andere Fähigkeit. Sie müssen nicht nur mit der Unsicherheit zurechtkommen, ob die Entscheidung, die sie treffen, richtig ist, sondern sie müssen auch mit der Sicherheit zurechtkommen, dass sie Schlechtes tun. Durch das, was sie entscheiden. Ja? Nicht nur und nicht vorrangig und hoffentlich auch nicht überwiegend, weil es ist immer eher die Zukunft, die entscheidet, ob eine Entscheidung gut war oder nicht.
Ja.
Und dann für wen und wann. Und diese Fähigkeit, bewusst etwas zu tun, wo man, wenn man genauer hinschaut, wissen kann, dass es anderen Menschen Unbehagen bereitet, Schmerzen zufügt oder sonstige unangenehme Gefühle macht. Das ist auch nichts, was wir mehr in der Schule lernen.
Richtig.
Und sondern da lernen wir, wir sollten ein guter Mensch sein. Und guter Mensch sein heißt eben nicht auch bewusst entscheiden, wo man was Schlechtes tut, sondern guter Mensch sein heißt ausschließlich Gutes tun wollen. Ja? Und das ist eine ganz gefährliche Strategie, weil wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist es schlicht und ergreifend so, dass die schlimmsten Sachen in der Menschheitsgeschichte alle im Namen des Guten passiert sind.
Ja. Das ist ja dann meist auch das Narrativ, um Menschen zu mobilisieren. Ja,
genau. Also drum haben da Menschen, die differenzierter denken als der Orban oder Trump oder andere, in dem Sinn häufig auf der seelischen Ebene eine Art Wettbewerbsnachteil, weil die anderen sozusagen mit reinem Gewissen irgendwie darauf losschlagen können, sage ich es jetzt mal so. Ja. Ja, während andere dann sagen, vielleicht gibt's denn nicht doch eine Variante, wo wir das vermeiden könnten und so weiter und so fort. Dem Trump ist es geil, wie sich das auf die mexikanische Wirtschaft auswirkt, wenn er da Einfuhrzölle macht.
Ja. Ja,
weil bekanntermaßen ist, wenn ein Mexikaner hungert, ist viel weniger schlimm, als wenn ein Amerikaner hungert. Ja,
in seiner Welt. Ja.
Ja.
Ja. Das Thema, worüber wir jetzt sprechen, was wir angesprochen haben, ist ja letztlich, also das Thema die Ich-Entwicklung, ne? Also darüber hattest du ja auch mit Martin Permentier gesprochen, den kenne ich ja auch im weitesten Sinne, weil wir beide bei, nicht in derselben Kohorte, aber wir waren beide bei Thomas Binder im Workshop.
Ja, ja. Mhm.
Und ich bin ja aktiv in der Inner Development Goals Community. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, du hast schon mal von gehört, wenn du nichts, glaube ich. Genau. Und da geht es ja auch genau um diese Fähigkeiten. Und wir beschäftigen uns jetzt hier, ich sitze ja in Düsseldorf, wo wir den gemeinnützigen Verein dazu jetzt auch gegründet haben und stellen uns genau diese Fragen, wie können wir diese Fähigkeiten, die Entwicklung dieser Fähigkeiten in der Bürgerschaft unterstützen.
Ja, genau. Das finde ich ein wirklich wichtiges Anliegen, weil unser Schulsystem einfach rein auf ein Wissensvermittlungssystem angelegt ist für eine Welt, die eigentlich schon längst untergegangen ist. Also die Schule qualifiziert ja für eine Industriegesellschaft Mitte des letzten Jahrhunderts, bestenfalls, sage ich es jetzt mal so, aber für kaum was anderes.
Ja.
Und darum sind alle Initiativen, glaube ich, wo dieser Mangel in irgendeiner Art und Weise zumindest ein klein wenig ausgeglichen wird, dann nur zu begrüßen.
Genau. Jetzt würde ich gerne eine vertiefende Frage stellen und wieder zurück zum Motiv im weitesten Sinne zu kommen. Die Frage, die ich im Kopf habe, ist, Es wird ja irgendeinen Grund haben, wenn du zurückschaust, dass du dich heute mit den Themen beschäftigst, mit denen du dich beschäftigst. Also aus meiner Außenwahrnehmung, ne, wenn du sagst Therapeut, Ausbilder und so weiter, gibt es da eine Logik drin? Was hat dich dazu geführt, dass dir das Thema heute wichtig ist, genau diese Fähigkeiten anzusprechen, dieses komplexe Denken anzuregen und ja, die Leute auch durch deine Beiträge, die du in den Social Media teilst, in diese Vieldeutigkeit einzuladen und ja, also auch in das relativierende Denken, so denke ich mal.
Ja, das ist so ein Missverständnis dabei. Wenn man differenziert oder vielfältig oder jenseits von Schwarz-Weiß denkt, heißt es nicht, dass man in einer Beliebigkeit landet oder in einem Relativismus, wo dann alles irgendwie gleichgültig und damit wurscht ist, ja, so. Und dass es auch keine, wie soll ich sagen, Wahrheiten mehr gäbe, ja, sondern es gibt keine kontextlosen und keine zeitpunktlosen Wahrheiten mehr. Ja, also das, was gestern wahr war, kann morgen falsch sein und umgekehrt. Und was hier richtig ist, kann anderswo falsch sein. Und was für dich passt, kann für mich so. Aber das heißt jetzt nicht, dass es alles relativ ist. Ja. Sondern wenn dann eher relational. Also man muss dann angucken, sozusagen, welche Funktion hat irgendeine Aussage, irgendeine Wahrheit für die Situation, in der sie ausgesprochen wird. Und unser Gespräch ist gerade auch, wenn ich bei solchen Punkten einhake, wie jetzt gerade eben, ja, also dann siehst du schon sozusagen, wo meine intrinsische Motivation ist, dass ich versuche da an der Stelle einfach möglichst genau und möglichst präzise zu denken. Und ob das jetzt bei mir, also jetzt irgendwelche biografischen oder andere Faktoren hat, was weiß ich, transgenerationale
Soweit habe ich jetzt gar nicht gedacht,
nein, 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 nein,
alles
ich sage das ein
gut.
bisschen augenzwinkernd oder so. Ja, ich bin an manchen Punkten, obwohl ich jetzt ja wirklich durch und durch psychologisch denke, auch jetzt gar nicht so motiviert. Menschen, also meine Kinder waren von klein auf, hatten irgendwie, also schon auf der Wickelauflage, unterschiedliche Selbststeuerungsmotive. Ja, also da glaube ich, sind Menschen in sich irgendwie schon unterschiedlich gebaut, was ihnen wichtig ist und wofür sie ihre Kräfte und Talente einsetzen. Und ich persönlich mag einfach, und da habe ich sicher auch ein paar, könnte ich jetzt ein paar Anekdoten aus meinem Leben erzählen, keine so wahnsinnig sympathischen Erfahrungen mit Ideologie, ja. Also mit einer Haltung, wo ich sozusagen meine Wahrheit begründen und die Falschheit des anderen begründen kann, aber nicht meine Falschheit und nicht die Wahrheit des anderen.
Ja, wahrscheinlich deswegen auch dann die Präzision in der Sprache, ne? Sehr
Ja,
wichtig.
also zumindest bemühe ich mich drum. Ich sage nicht, dass mir das immer gelänge,
Nee, dass dir das
weil
wichtig
das,
ist.
aber dass es mir wichtig ist, ja.
Genau. Eine Resonanz, die ich auch habe, wenn ich dir zuhöre, also für mich ist das so, dass diese Herausforderung, Umgang mit Unsicherheit, mit Komplexität, also für mich macht das ja eigentlich das Leben erst aus. Ich persönlich finde es ja fast sogar langweilig, wenn alles gleich in Organen, in Strukturen ist. Und für mich ist diese Dynamik der Einladung und vielleicht sogar der Treibstoff ist vielleicht zu viel gesagt, aber die Anregung für Entwicklung.
Ja, aber auch da sind nicht alle Menschen gleich. Ja,
Das stimmt,
also,
ja.
das finde ich immer ein bisschen auch erstaunlich, sozusagen, dass ja Berater, also wo ich dazugehöre und du, ja, so, das sind in der Regel freiheitsaffine
Liebende,
Menschen. Ja, also sonst wäre man nicht selbstständig, ja, und wird die Nachteile dieses Status in Kauf nehmen und so weiter und so fort. Und unsere Branche entwickelt halt bevorzugt dann Werte, Normen, auch Konzepte und ganze Organisationstheorien, die darauf aufbauen, dass alle Menschen frei sein wollen, möglichst viel Autonomie haben, möglichst viel entscheiden dürfen. Und sich von niemandem in die Arbeit reinreden lassen wollen. So. Aber so sind die Menschen nicht alle. Viele Menschen wollen das machen, was irgendwie beauftragt ist oder was ihnen gesagt wurde und fühlen sich damit auch wohl. Und das, also das Sicherheitsbedürfnis ist genauso wichtig wie das Freiheitsbedürfnis per se. Ja, und Menschen können das unterschiedlich regulieren und sich auch da entscheiden, was ihnen wichtig ist. Darum ist, wenn jetzt die Welt aber als solche, die Unsicherheitsaspekte der Welt so viel prominenter werden, als das noch vor 100 Jahren der Fall war, da haben sich einfach die 10 Gebote haben sich nicht alle 5 Jahre verändert. Aber der Purpose und die Unternehmenswerte ändern sich alle 5 bis 10 Jahre, je nach Ehrgeiz des Vorstands in solchen Klausuren wieder neue schöne Wörter zu finden und so weiter und so fort. Also von daher hat man in Organisationen heute Schwierigkeiten wie beim 30-jährigen Krieg, also cuius regio, cuius religio. Also ich wechsle die Organisation und muss meinen Sinn in einem ganz anderen Purpose finden. Ja. Früher ist es alle 100 Jahre mal passiert, dass irgendein Eroberer kam und ich die Religion wechseln musste. Also so, also wenn die Welt so unsicher wird, ja, dann sind natürlich die Menschen, die jetzt rein erstmal, jetzt sage ich es mal, durch ihr Naturell oder durch ihr Temperament eher auf Sicherheit gepolt sind. Für die ist es dann nicht so lecker wie für uns beide und sagen, ah, das stimuliert mich und da wäre ich erst so richtig vital und was weiß ich was alles, ja. Sondern für die ist es wirklich eher bedrohlich. Und also darum begünstigen unterschiedliche Kontexte oder Zeiten eben auch unterschiedliche Menschen. Und manchmal ist dann im öffentlichen Diskurs der Intellektuellen, ja. Und in Amerika kann man das ja gerade gut beobachten und mal schauen, wie dann jetzt heute Abend die Wahl ausgeht. Also so, ja. Und wenn das gesendet wird, dann weiß man schon, wie sie
Ja, genau.
ausgegangen ist.
Wir nehmen nämlich am 5.11. die Folge auf.
Ja, genau. Also so, dann ist es für die intellektuellen New Yorker natürlich wunderbar, aber für den Industriearbeiter im mittleren Westen, dass der jetzt auf solche Botschaften hört, das verstehe ich. Und solange wir uns da auch an der Stelle so polarisieren, wie man das jetzt in Amerika sehen kann, wo das, was der Trump jetzt bedient, bei aller Destruktivität, die ihn als Person auszeichnet, gibt der Menschen eine Botschaft oder eine Hoffnung oder eine Orientierung, die natürlich in vielerlei Hinsicht illusionär ist, weil man kann nicht mehr so sicher werden, wie das früher der Fall war. Aber er holt die Leute ab. Ja, und solange es dazu kein funktionales Äquivalent gibt, also solange, also jetzt mache ich es mal wieder an uns beiden fest, ja, du und ich nicht unsererseits eine Sprache sprechen, wodurch Menschen, die in solchen Leben sind, ihrerseits sich verstanden fühlen, ja, Empathieschenker ist ja nun die Überschrift hier über deinen Podcast, dann muss man sich über Entwicklungen, wie wir sie halt überall beobachten können, auf der politischen Ebene nicht wundern.
Ja, genau. Und du hast genau die Frage jetzt benannt, die mich halt bewegt, ne? Also wenn man, ich setze jetzt auch mal ein bisschen überspitzt, wenn wir hier so abgedreht, freigedreht über Entwicklung und Bewusstsein reden, ja. Und wenn man jetzt noch die Theorien und Modelle nimmt, wie diese Verteilungen sind in Kohorten, bla bla, für das Relationale eigentlich gar nicht relevant, denke ich, dann hilft uns das alles nicht, wenn wir die Sprache nicht finden, wie wir mit den Menschen, die auf so wie Menschen wie Trump reagieren, in den Dialog kommen und uns mit ihnen quasi, sag ich mal, verbinden, um, ich nehme mal dein Sprechen auf und du kannst mich korrigieren, ob ich dich richtig verstanden habe, um halt relational in Interaktion zu gehen und gemeinsam dann auch über die verschiedenen Bewusstsein und Wahrnehmungen und Aufnahmen konstruktive Wege zu finden. Und ich meine,
Solange man die Menschen da abwertet und es Bäckereien gibt, wo man dann bekennen muss, dass man kein bekennender AfD-Anhänger ist, um noch seine Brötchen zu kriegen, wird es ideologisch.
ja, genau, also aus dem Intellektuellen heraus oder
Ja,
aus diesem
natürlich.
bewussten Bewusstsein heraus. Und da ist dann wieder der blinde Fleck, nicht?
Ja, also ja, darum meine ich das mit dem Differenzierten, weil gerade wenn ich mich entschieden habe, gegen AfD sein zu wollen, darf ich sie nicht verteufeln, sonst habe ich kontraintuitive Effekte.
Genau, und das ist ja dann die Herausforderung, irgendwie auszuhalten, ne? Anführungsstriche. Also. Also je nachdem, also zu regulieren irgendwie, ne, oder?
Ja. Regulieren wäre mir das
Ja,
sympathischere Wort.
genau, mir auch. Deswegen habe ich es korrigiert. Ja, spannend. Ich hatte noch einen Gedanken, aber der ist mir jetzt entflogen im Gespräch. Aber genau das ist der Punkt. Deswegen finde ich es so spannend, jetzt mit dir zu reden und auch dein, ich wollte ja, beim Empathie-Schenker bin ich ja immer interessiert daran, was bewegt meine Gäste, dass sie das tun, was sie tun oder dass sie das posten, was sie posten. Mir ist aufgefallen, wenn ich das, also aus meiner Wahrnehmung aufhört, du hast dich auf diese Frage gar nicht von mir festlegen lassen, weil du es, glaube ich, selber schon für dich auch als, ja, vielleicht geht es gar nicht so um die Frage, was mich motiviert, sondern um die Beobachtung, was tue ich eben jetzt, hier und jetzt und was ist meine Wahrnehmung, oder?
Ja, das ist schon, also sozusagen, ich meine, da in der Frage liegt ja gewissermaßen ein Implikat drin, also eine Unterstellung, ja.
Ja,
Und gegen die
suggestiv.
wehre ich mich sozusagen ein
Jetzt habe ich
Stück, ja.
gemerkt.
Genau, weil, genau, also, und zwar schon auch aus dem Grund, weil nicht alles, was Menschen tun, und da würde ich mich auch dazu zählen, ist automatisch gebunden an irgendeinen Effekt, den man damit erzielen möchte. Ja? Sondern man tut es um seiner selbst willen,
Genau.
würde ich jetzt mal sagen. Und weil etwas zu tun, um einen spezifischen Effekt zu erzielen, ist halt auch eine besonders bevorzugte Weise, wie man sich unglücklich machen kann.
Ja.
Ja, also und ich ziehe persönlich meine Motivation oder meinen Lebensgenuss mehr aus dem, was ich erlebe und weniger aus dem, was ich erreiche. Ja, also
Richtig, ja.
das ist wie bei einem Hobby-Pianisten. Also ich
Ja.
kenne Leute, die spielen Klavier und stehen jedes Mal schlecht gelaunt auf, weil sie sich öfter verspielt haben, als sie meinten, dass sie sollten und so weiter und so fort, weil sie also mit irgendwelchen inneren Kriterien beschäftigt sind. Und andere setzen sich ans Klavier rein, weil das Klavierspielen Freude macht, vollkommen.
Genau, weil die Sache vorne macht, genau.
Wurscht sozusagen, wie das am Ende dann aus so einem musisch-professoralen Worte irgendwie zu bewerten wäre.
Ja.
Und drum ist die Frage, was motiviert dich da? Könnte ich jetzt eigentlich, wenn ich der Wahrheit am nächsten kommen möchte, soweit ich sie bei mir
Ja.
konstatieren kann, würde ich
Ja.
sagen, weil es mir Spaß macht.
Genau. Ich hätte jetzt zusammengefasst, die Freude am Leben, ne? Wenn man dann irgendwo.
Ja, jetzt kann man dann wieder ausdeklinieren, sozusagen, was jetzt mit dem
Ja.
Wort Spaß gemeint ist. Dann würde ich das schon nehmen, was du gerade gesagt hast. Aber also tue ich etwas, um ein Ziel zu verfolgen, oder tue ich es etwas, weil es sich für mich in dem Moment gut anfühlt, es zu tun?
Ja, genau. Ja, spannend, wie die Frage auf dich gewirkt hat. Weil letztlich ging es mir genau um, das ist immer
Ja,
das,
dann
was
sind wir
mich.
jetzt am Ende von unserem Gespräch ja genau
Exactly.
sozusagen einer Antwort rausgekommen, die dich offensichtlich auch ganz zufrieden macht.
Aber wobei es ja gar nicht um mich geht. Also das ist.
Ah, vielleicht doch mehr, als du denkst.
Ja. Das ist immer das Spannende, wenn man mit Experten dann spricht, wie wenn man dann die Spiegelung kriegt. Ich hatte schon mal eine Empathie-Expertin hier, die hat das Gespräch gedreht und auf einmal hat sie mir Empathie gegeben, ja.
Ja,
Alles
das
fein.
liegt nahe, ja.
Das gehört aber zu meiner Authentizität dann dazu, zu sagen, okay, dann lasse ich mich darauf ein und zeige mich auch verletzlich oder mit
Ja,
meinem
was
dem,
auch
was mich.
immer. Ja, genau, schön.
Ja, genau. Ja, das, was ich ja hier tue, tue ich ja auch, weil es mir Spaß macht, weil es mir um das Erleben des Miteinanders geht. Und meine Wirksamkeit auch irgendwo ist, für die ich mich entschieden habe, ne?
Ja,
Wo wir wieder beim
klar.
Entscheiden waren, ne? Wir treffen ja
Ja.
ständig Entscheidungen, ohne es zu merken, manchmal.
Ja.
Ja, dann binden wir es hier mal ab, würde ich vorschlagen. Irgendwie spannend, das war wieder. Ich muss lachen, weil ich mich gerade ein bisschen, Anführungsstriche, ertappt fühle. Ich weiß gar nicht warum. However.
Alles gut.
Ja, ich finde es ja schön eigentlich, weil es wieder so sich so authentisch echt anfühlt. However, ich beende gerne die Podcast-Episode mit der Frage, wie war es für dich hier zu sein und wie gehst du raus?
Ach, es war kurzweilig, es war anregend und ich gehe ganz wohlgemut hier raus. Ja, doch, danke für das schöne Gespräch, Sebastian.
Ja, dann danke ich dir, lieber Klaus, für deine Zeit. deine Offenheit und ja, für mich war das ein belebendes Gespräch und jetzt gehe ich, das sagen manchmal Gäste zu mir, irgendwie energetisiert raus in den weiteren Tag. Danke dir.
Gerne.
Das war Episode 84. Differenziertes Denken und Handeln. Wenn dir der Podcast gefällt, folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.